Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung. Ja, ihr seid wieder dabei, wo der gute Marco probiert, die SEO-Welt so ein bisschen neu zu ergründen und Markenaufbau mit dem Thema SEO zu verbinden. Und da gibt es ja ganz viele tolle Baustellen, die ich vorher selbst gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, die aber schon unglaublich wichtig sind, wenn wir das mit dem Thema Marke wirklich ernst nehmen wollen. Und ich habe ja eine Menge Ausgaben gemacht, wo ich schon mal so theoretisch darüber gesprochen habe, faktisch in einem Podcast mit mir selbst geredet habe, aber wo ihr schon mal ein bisschen einen Eindruck kriegen konntet, welche Bereiche vielleicht noch wichtig sind, um Online-Marketing effizienter zu machen, holistisches Marketing effizienter zu machen. Und ich bin im neuen Jahr jetzt dazu übergegangen, nicht mit mir selbst zu reden oder mit euch zu reden, sondern mit anderen Menschen zu reden, die in anderen Bereichen eine Expertise haben und die vielleicht darauf einzahlen könnte, unser Marketing besser zu machen, sprich, und die hören ja eine Menge SEOs zu, unser SEO besser zu machen in einer Welt, die ja aktuell nur von AI bestimmt ist und wo eigentlich jeder so im Hinterstübchen wissen müsste, dass danach irgendwie noch was anderes kommen muss und außer Marke fällt mir da nicht so sehr viel ein. Ja, und ich bin natürlich in der großen weißen Welt so ein bisschen rumgestreunert und habe geguckt, mit wem kann ich da noch reden, ja, mit wem kann ich noch ein bisschen Fachverstand aus den Rippen leiern und bin da beim guten Florian Gisper gelandet. Und der kümmert sich um Audiokommunikation und Videokommunikation, was ich total spannend finde und wo es vielleicht nicht ganz so leicht ist, ja, so ein Überschlag in Richtung Online-Marketing zu bringen oder in Richtung SEO zu bringen. Aber ich glaube, dass das Thema eigentlich schreit danach, das mal auseinanderzunehmen. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Florian.
Ja, grüß dich. Schön, dass ich bei dir zu Gast dabei sein darf.
Ja, du hast ja auch gefragt, so offen können wir ja sagen. Und da sind wir ja schon gleich beim...
Ja? Du warst ja auch bei mir Gast, ne? Also von daher...
Genau.
Und, bietet sich das an.
Ich wollte es eigentlich nur mal rauskehren, dass das schon ein Schritt zum Erfolg ist, dass man einfach auch mal einen anderen fragt und nicht denkt, dass der immer auf einen zukommt, weil man ja ach so bekannt ist meinetwegen, sondern dass man auch mal fragt und sagt, okay, wie kann ich denn irgendwie in deinen Stream irgendwie reinkommen und da stattfinden? Also springt da mal über euren Schatten und probiert eben Content Marketing, gleich als erster Aufruf, nicht nur Content herzustellen, sondern Marketing dafür zu machen. Und Florian, du hast das genau richtig gemacht. Deswegen freue ich mich, dass du in der Sendung bist. Gib uns doch mal ein kurzes Intro. Wie kommt man denn überhaupt dazu, sich um Videokommunikation zu kümmern und sich darauf zu spezialisieren? Und was treibst du da eigentlich genau?
Ja, das wird jetzt mit kurz schwierig, aber ich versuche so kurz wie möglich, weil ich glaube ich ein recht bewegtes Leben hinter mir habe, was Berufliche betrifft. Also ich habe Tontechnik studiert, bin Diplom-Audio-Ingenieur und Tonmeister eigentlich, habe jahrelang in der Musik- und Medienbranche gearbeitet, hatte da auch 16 Jahre eine eigene Trainings- und Seminarfirma, mit der wir ja Seminare, Workshops, Einzelcoachings angeboten haben rund um das Thema Audio- und Musikproduktion. Dadurch kamen auch Lehraufträge zusammen und halt wie gesagt viele Einzelcoachings. Und bei einem Einzelcoaching hatte ich den damaligen Leiter der Telekom Trainingsabteilung. Ja, in der Einzelbetreuung, sage ich mal, den habe ich eine Zeit lang unterstützt in seinen eher privaten Tätigkeiten. Und witzigerweise habe ich parallel angefangen, das war so 2009, meine ersten Tutorial-DVDs, also Video-DVDs, zu produzieren zum Thema ja Audioproduktion, was da alles zugehört. Und dann kam er irgendwann auf mich zu und sagte, Florian, ich habe mich jetzt gerade ein Jahr rausgegrüßt aus der Firma, habe mich selbstständig gemacht mit einer eigenen Trainingsfirma, Thema Digitalisierung von Training per Video. Und du kennst dich auch mit Technik aus, sage ich, ist ja witzig, ich habe jetzt auch gerade vor einem Jahr angefangen mit Video, ja, dann lass mal zusammensetzen. Ja, 6 Wochen später saß ich in Berlin in einem mobilen Videostudio und habe eine Woche lang Disk-Profil-Trainings für Airbus produziert. Also nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera am Regieplatz. Und daraus entstand eine jahrelange Zusammenarbeit, auch mit meiner Frau, die ja Videografin ist. Und durch Corona hat sich das Ganze natürlich beschleunigt. Anfangs hauptsächlich Einzelunternehmer, Trainer, Coaches haben wir online betreut. Und nach Corona kamen immer mehr Unternehmen auf uns zu, die festgestellt haben, wir haben festgestellt, in der Corona-Zeit, Video ist dann doch nicht nur Kosten und Angst vor einer großen neuen Welt, sondern sehr viel Möglichkeit, vor allen Dingen sich als Unternehmen auch nahbar und authentisch zu zeigen, Thema, ne, Personal Branding. Und wie können wir das selber machen, denn wir wissen ja alle, kurz nach Corona kam ja auch dann eine Zeit, ja, in der wir immer noch stecken, wo jetzt die Wirtschaft nicht gerade tierisch am Boom war, sprich Kosten sparen war auch wichtig. Und ich hatte kurz vor Corona mich aus der Medienmusikbranche rausgegrüßt, mich nur auf die Industrie konzentriert und habe quasi dann in der Industrie ein ähnliches Konzept wieder aufgelegt, was ich jahrelang gemacht habe, nämlich Menschen zu befähigen, ihre Ideen, also ihren Content selber umzusetzen, indem ich ihnen zeige, wie die effizientesten Prozesse laufen und mit welcher Technik sie da arbeiten. Und genau das machen wir mit Corporate Studio. Also wir beraten Unternehmen, wo sie Videokommunikation einsetzen, Sales, Marketing, HR. Auch sehr ungewöhnliche Formate, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Also nicht die klassischen Social-Media-Sachen und Imagefilme, dafür gibt es ja Agenturen. Sondern wirklich zeitnah, tägliche, kleine, selbstgemachte Formate. Dann richten wir ihnen Studios ein und begleiten sie mit Schulungen und mit an der Hand nehmen, sage ich mal, bis sie so weit sind, dass sie alles selber machen können. Und da ist SEO ein großes Thema, definitiv.
Mit Sicherheit. Als ich mir das nochmal so richtig angeguckt habe, wir haben uns auf der Campix mal kennengelernt. Ehrlicherweise, so ehrlich muss ich sein, habe ich mir aber nicht so richtig angeguckt, was du so gemacht hast, als ich jetzt im Vorfeld dieses Podcasts nochmal jetzt eingestiegen bin, weil vorbereiten tue ich mich schon bis hierhin, habe ich gedacht, Mann, das ist ja ein pfiffiger Kerl nach Corona, genau in der Welt, wo ich damals virtuelle Welten gebaut habe, hast du eigentlich so das gemacht, was die Traktion da draußen hat, nämlich Videokommunikation, also wo ich dann noch mit Meta zusammen irgendwelche Hirngespinste hatte, hast du irgendwie so anscheinend die coole tägliche Arbeit gemacht, wo wirklich Bedarf da ist. Jetzt stellt meine erste Frage, die aufkam, war, nach Corona oder mit Corona, denke ich, unglaublicher Boommarkt. Ich kann mir nur annähernd vorstellen, was da los war in dem Bereich und was deine Auftragsbücher da so bereitgehalten haben. Wie hat sich das so entwickelt? Wie ist es jetzt? Wie ist so der Verlauf? Ist überhaupt Bedarf da? Wird dieses Thema überhaupt noch so erkannt wie jetzt unter Corona? Oder ist das auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten wie jetzt virtuelle Welten und Meta?
Es ist genau andersrum gelaufen. Also wir haben damals nicht den breiten Weg beschritten, den alle gemacht haben und sind als Dienstleister raus für Livestreaming und haben damals uns auf Unternehmen konzentriert. Mit meinem heutigen Wissen hätte ich es gemacht, wobei damals echt die Konkurrenz riesig war. Also es gab ja viele, die plötzlich gesagt haben, wir bauen jetzt Studios in Unternehmen. Und genauso schnell, wie sie da waren, waren sie auch wieder weg übrigens. Also es gibt einige Anbieter von damals, die vom Markt komplett verschwunden sind. Genauso gibt es viele Unternehmen, die sich teilweise auch völlig übertrieben große Studios haben einrichten lassen, die heute brach liegen. Bei uns fing das wirklich erst nach Corona an, weil in der Corona-Zeit war unser Schwerpunkt Trainer, Coaches, Berater, weil wir mit der Klientel ja vorher schon viel gearbeitet haben. Die haben mit Ende der Corona-Zeit sofort alles stehen und liegen lassen, sind wieder raus. Aber dann kamen erst die Unternehmen langsam an. In der Corona-Zeit waren sie gezwungen und du weißt ja, mit Dingen, wozu man gezwungen ist, da schaut man so schnell wie möglich sich davon wieder zu verabschieden und das ist bei vielen Unternehmen passiert. Und ich glaube, was jetzt in den letzten 2-3 Jahren, wo bei uns so das Ganze richtig losging, gerade in den letzten 2 Jahren, ein unheimlicher Boom. Also ich habe jetzt dieses Jahr schon so viele Anfragen und Aufträge wie teilweise vorher im ganzen Jahr, also allein im ersten Quartal. Und ich glaube, die Entwicklung kommt daher, A, der wirtschaftliche Druck, B, dass man jetzt auch verstanden hat, dass es einen extremen Wandel in der Kommunikation gab. Das ist vielen gar nicht bewusst. Glücklicherweise gibt es da auch Studien zu mittlerweile. Also Informationsverhalten Generation Z ist so die eine Sache. Die Generationen und Folgende kommen ja auch immer mehr in Verantwortungspositionen und die lesen nicht mehr viel. Na, sie lesen schon, aber nicht wie früher. Video wird auch wahnsinnig viel im Vertrieb genutzt, international, nur in Deutschland nicht. Und das kommt jetzt alles, weißt du, so ein bisschen verspätet bei uns an. Wir haben die Digitalisierung schon so ziemlich verpennt, die holen wir jetzt so langsam nach und gleichzeitig überrollt hat das Thema digitale Kommunikation. Von KI wollen wir gar nicht erst reden, uns natürlich in Deutschland auch, gerade den Mittelstand, mit dem ich ja fast ausschließlich zu tun habe mittlerweile. Und da ist wirklich Corona ist so, sag ich mal, Türöffner gewesen, war aber noch gar nicht die große Wende, weil es einfach damals zu erzwungen war. Sie mussten machen. Und wirklich, ich habe mit vielen Unternehmen zu tun, wo die Studios die letzten 2 Jahre brach lagen, wenn die schon welche sich haben einrichten lassen, die jetzt auf uns zukommen und sagen, wir haben damals 3 Leute eingestellt, die das Ganze bedient haben. Die haben wir sofort nach Corona entlassen. Aber wir sehen jetzt, wir müssen Nummer 1 unser Geschäftsfeld international deutlich stärker ausbauen, weil Deutschland als Markt einfach zu unzuverlässig ist und Europa auch schwierig ist. Also wirklich, wirklich weltweit. Und da hilft uns Videokommunikation und A, wir haben das Studio schon oder B, wir haben festgestellt, das ist total wichtig. Also es ist witzig, dass es in der Corona-Zeit quasi so einen Hype gab, ne? Dann ging es total bergab. Ist im Prinzip wie dieser berühmte Gartner-Hype-Cycle, ne? Totaler Anstieg, totaler Abstieg und dann hat man sich jetzt langsam auf einer Ebene eingefunden.
Ich habe überlegt, wie wir an das Thema überhaupt rangehen können und in meinem Kopf war so die große Unterscheidung eigentlich zwischen den One-Man-Shows, sage ich jetzt mal, den Beratern und so, die du ja auch erwähnt hast gerade, und den Unternehmen. Ich glaube, da ist ein Riesenunterschied dazwischen. Meine Erfahrung ist jetzt so in den letzten Jahren auch, dass ich ganz oft immer noch Videocalls mache, wo ich denke, ui, jetzt sind wir irgendwie im 4., 5. Jahr nach Corona und die gucken immer noch in ihre Laptop-Kamera und der Sound ist scheiße. Bei vielen ist eigentlich gar nichts passiert, gerade bei diesen One-Man-Shows. Und da ist jetzt vielleicht auch dieser Übergang zu Unternehmen, die natürlich mit sehr vielen Leuten arbeiten, die im Homeoffice sitzen, die gar nicht dieses Setup haben. Lass uns vielleicht mal bei diesen One-Man-Shows anfangen. Was ist eigentlich, was braucht man da eigentlich, um jetzt in der normalen Kommunikation, Audio-, Videokommunikation State of the Art zu sein? Worauf muss ich mich da einstellen?
Also an sich ist es gar nicht viel und das finde ich ja genauso, wie du es beschrieben hast, so wahnsinnig erschreckend. Ich erlebe 2 Gründe dafür sehr häufig. Nummer 1 ist Unwissenheit. Ich weiß nicht, was ich brauche, was ich machen soll. Und Nummer 2, und das finde ich noch viel schlimmer, da gibt es auch eine gewisse Klientel, sage ich mal, bestimmte Persönlichkeitsprofile und auch, sage ich mal, Berufsbeschreibungen, die da vertreten sind, ist einfach brutale Ignoranz.
Ja, sag mal ein paar Berufe.
Vertriebler häufig, Vertriebler, aber auch Trainer. Coaches sind ein bisschen anders drauf. Also die meisten wollen damit gar nichts mehr zu tun haben nach Corona, weil sie sagen, das funktioniert alles nicht. Ich habe ja in der Corona-Zeit viele Trainer, Coaches, Berater betreut. Mhm. Das Verrückte ist, ich habe Beratungsgespräche, Erstgespräche für unsere Online-Programme geführt, wo mir die Personen, und das war nicht nur eine, nach kurzer Zeit gesagt haben, das ist ja alles scheiße, das will ich gar nicht. Dann sage ich, warum sprechen wir denn hier überhaupt? Ja, ich will, dass Corona vorbei ist und ich wieder rausgehen kann, sage ich, aber das hier ist eine Entwicklung, die geht nicht mehr weg. Also seien wir ganz ehrlich, das ist jetzt nicht ein kurzzeitiges Phänomen, das bleibt. Ja, ist mir egal. Also das ist die eine Seite, die andere ist, wie gesagt, sie wissen schlichtweg gar nicht, was man braucht. Dabei ist es nicht viel. Also Nummer 1 ist, du brauchst keine teure DSLR oder Videokamera, hol dir einfach eine gute Webcam. Da gibt es mittlerweile so viele, also gerade zum Beispiel die Elgato Facecam, wobei ich nicht die MK2, sondern die alte, die erste empfehlen würde, aus einem ganz praktischen Grund. Denn wenn du eine gute Videokommunikation machen möchtest, dann solltest du ja Blickkontakt mit deinem Gegenüber haben. Sprich, die Kamera sollte entweder im Teleprompter stehen, dann sind wir wieder natürlich preislich ein bisschen in höheren Lagen. Oder du stellst sie einfach auf ein kleines Kamerastativ mit so einer Stativverlängerung, ne, so diese kleinen Manfrotto Pixie heißen die, glaube ich, so 3-Bein-Stative, die du auf den Tisch stellen kannst. Da schraubst du eine Stativverlängerungsstange für 20 Euro drauf und obendrauf schraubst du die Webcam und stellst sie vor deinen Monitor. Das heißt, du guckst durch die Webcam, die sind nicht besonders groß, auf deine Gesprächspartner. Und die Facecam 1 oder MK1, die ursprüngliche, da kann man unten ein Stativ dran schrauben, bei der 2er auch, aber ich erwähne es deswegen, das ist ein Konstruktionsfehler, wenn man ein Stativ dran schraubt, zerstört man die Kamera, weil der Abstand hinter dem Gewinde in der Kamera, der ist so gering, dass man beim Reinschrauben die Kamera zerstört. Völlig idiotisch, aber nur als Hinweis. So, Logitech haben auch mittlerweile super Kameras. Also man braucht keine DSLR oder Videokamera, Nummer 1. Nummer 2, 2 Videoleuchten, einfach LED-Panels. Kennst du ja hier, die gibt's bei Amazon und sonst wo mittlerweile für 100 Euro pro Stück. Also die, von der Größe her sollten die ungefähr so groß wie ein DIN A4-Blatt sein. Die sollten links und rechts am Schreibtisch, also niemals von vorne, immer links und rechts, von oben schräg runter. Also immer als Referenz wie die Sonne. Die Sonne kommt von oben, wir sind gewohnt, dass Licht von oben kommt. Und von seitlich, damit wir halt nicht geblendet werden oder zu starke Reflexionen in der Brille haben.
Genau, in der Brille haben, so wie mein Elgato-Licht, das hier noch
genau
verursacht, weil es noch zu niedrig hängt.
Genau, also höher und mehr auf die Seite, dann hast du das nicht. Und Nummer drei ist das Mikrofon. Wir beide machen es hier vor. Kauf dir einfach ein gutes Podcast-Mikrofon und gut heißt nicht sauteuer. Ich empfehle da immer von Rode entweder das PodMic, das ist dieses weiße USB-Mikrofon. Oder gerade noch erhältlich, ein absoluter Schnapper von Rode ist das XDM100. Das hat mal 280 € gekostet, Rode. Ich glaube, die haben es abgekündigt. Das wird teilweise für 89 € gerade verkauft. Ist auch ein USB-Mikrofon, tolles Mikrofon. Also ist wirklich super. Mit so einem Mikrofonarm, wie du ja auch hast, wie ich ja auch habe. So, und das ist es auch schon. Also diese Podcast-Mikrofone sind super, weil die nehmen nicht so viel Raum aus dem Hintergrund auf und muss natürlich entsprechend nah rangehen. Also ich sag mal so maximal 25 cm Abstand, dann wird es schwieriger. Aber wir reden über von der Investition von 500-600 €. Das sollte doch drin sein für ein Homeoffice. Ne? Und ach so, eine Sache noch, Hintergrund. Bitte keine virtuellen Hintergründe. Also die Zeit ist echt durch, das ist ausgelutscht, das Thema. Wenn du dich professionell und seriös präsentieren willst, entweder kaufst du dir ein 2 Meter breites Vinylrollo. Vinylrollo deswegen, weil die meistens matt sind. Also diese blickdichten oder lichtundurchlässigen Rollos für die Fenster. So breit wie möglich an die Decke hängen und wenn du einen Call hast, ziehst du es halt runter hinter dir und hast einen einfarbigen Hintergrund. Aber bitte keine virtuellen Hintergründe, das Thema ist echt, es ist... Meistens funktioniert das Ausschneiden dann nicht, dann werden die Ohren weggefressen, gruselig.
Genau, das hatte ich hier auf meiner Liste auch noch drauf, neben der Technik, was machen wir mit den Hintergründen, weil das fällt mir eigentlich am meisten auf, dass vielleicht die Kamera schon noch ein scharfes Bild macht und man aber durch diesen geblurrten und ausgefadeten Hintergrund ja eigentlich sieht, okay, ich bin jetzt irgendwie in einem Umfeld und da geht es jetzt mehr um Assoziation, zu dem ich irgendwie nicht stehe. Also wenn ich im Büro sitzen würde, würde ich noch sagen, hey, das ist mein Büro hier, guck doch mal, wie das Büro entsprechend aussieht. Aber die meisten, die mit denen ich so spreche, die sitzen ja im Homeoffice und ja, die wollen dann natürlich nicht, dass irgendein Dritter irgendwie sieht, was bei denen in der Wohnung rumsteht. Und da entstehen natürlich genauso diese Fehlinterpretationen, wo ich denke, na, okay, also ist das jetzt professionell oder sitzt du da nur und ist das Teil deines Privatlebens? Das ist so, unterbewusst entsteht da eine Menge. Und ja, also du würdest den Leuten in einem Homeoffice oder den Firmen empfehlen, eher ein Rollo dahinter zu stellen, damit es professioneller aussieht?
Also man kann natürlich auch ein breites Roll-up nehmen. Die haben meistens so das Problem, dass die ein bisschen glänzend sind und das Licht reflektieren von vorne. Dann hat man zumindest eine CI-Signatur im Hintergrund. Wenn man den Platz hat, ist natürlich noch besser zu sagen, ey, hinter mir ist mehr oder weniger eine weiße Wand, dann streicht die Wand irgendwie in einer dunklen Farbe, also niemals gegen eine weiße Wand, man selber wirkt sofort blass und außerdem fehlt der Kontrast. Also immer den Hintergrund dunkler gestalten, dunkles Blau, dunkles Grün, Anthrazit, was einem gefällt und dann vielleicht so ein, zwei Regale hinhängen, irgendwelche Bücher reinstellen, sodass es halt aufgeräumt aussieht und eine gewisse Tiefe auch darstellt. Das ist sofort viel professioneller. Ich habe auch nichts anderes. 2 Meter Abstand habe ich hier glücklicherweise, weil der Raum groß ist. Die Wand ist dunkelblau gestrichen, da hängt ein Regal, ein paar Sachen stehen drauf. Jeder zweite spricht mich drauf an, was für einen tollen virtuellen Hintergrund ich habe. Nee, der ist echt... Ja, und es ist kein Hexenwerk. Wenn man dann sagt, okay, ich habe da Regale und sonst was, dann kauf dir ein Vinylrollo, 2-3 Meter breit, ich glaube, die gibt es sogar bis 3,50 Meter, auch dunkel bitte, kein weißes, kein beigefarbenes, und zieh es runter, wenn du in Call gehst.
Welche Arten von Formate gibt es denn überhaupt? Ich meine, wenn ich jetzt darüber rede, dann fällt mir immer so als erstes ein, ja, man macht irgendwie Livestreams oder man macht überhaupt Videoformate, um irgendwelche Tutorials irgendwie aufzunehmen, aber da ist ja noch dieser ganze Bereich der internen Calls in Firmen, der Kundencalls und so. Gib uns doch mal so einen kleinen Abriss darüber, von welchen Formaten wir überhaupt im Output reden, wenn wir jetzt nicht nur vom Content Marketing reden.
Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die man sehr individuell natürlich für jeden Einsatz nochmal diversifizieren kann. Kannst du unterscheiden einmal zwischen Live-Formaten, also was in Echtzeit stattfindet, wie jetzt ein Videocall, wie ein LinkedIn-Live, wie ein YouTube-Livestream, wie eine eigene Sendung, die live stattfindet. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich viele konservierte Inhalte, sprich alles, was mit Videoaufzeichnung zu tun hat. Was vielleicht ein Beispiel ist, was sehr gut funktioniert, gerade im beruflichen Alltag, unabhängig ob Solopreneur oder ob Unternehmen, sind Videobotschaften. Also ich habe zum Beispiel meinen Vertrieb extrem verschlanken und deutlich, also wirklich deutlich effektiver gestalten können, als ich angefangen habe vor 2,5 Jahren nur noch mit Videobotschaften zu arbeiten. Und zwar angefangen bei, Kunde hat Interesse, Erstgespräch hat stattgefunden, Kunde sagt, ich melde mich, meldet sich nicht, der Klassiker. Du schickst ihm eine E-Mail, passiert nichts. Du versuchst ihn anzurufen, er wird verleumdet oder was auch immer oder geht nicht dran. Es funktioniert natürlich nicht bei allen, aber in 8 von 10 Fällen circa klappt es, wenn du dem eine kurze Videobotschaft schickst. Und zwar ist das Format entscheidend. Ich mache das mit Loom. Das heißt, ich gehe auf die LinkedIn-Seite meines Kontaktes, mache eine Bildschirmaufnahme mit Loom, setze mich mit meinem Gesicht oben rechts in die Ecke und mache nur eine 30-sekündige Ansage. Hier, Herr Meier, Mensch, wir hatten doch letztens gesprochen, Sie hatten Interesse da und da und ich wollte mich einfach nur mal kurz zurückmelden. Würde mich freuen, wenn wir das Thema weiter angehen können. Wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und so weiter und so fort. Bleib unter einer Minute, ganz kurz. Und dann kannst du das mit Loom als E-Mail rausschicken, indem du die ersten 3 Sekunden als animiertes GIF in die E-Mail embeddest. Da gibt's extra hier irgendwie unter Share gibt's Embed. Dann kannst du das reinkopieren in die Mail. Da ist der Link mit diesem 3-sekündigen GIF, wo zu sehen ist, huch, das ist ja ein Foto oder ein Bild von meinem LinkedIn-Profil und da ist ja ein Gesicht drüber, was am Quatschen ist. Also das ist das Feedback, was ich immer bekomme, das ist für die Leute ausschlaggebend, dass sie überhaupt den Link öffnen, weil viele haben natürlich Angst vor Spam, aber damit verifizierst du dich, weil du klarstellst, hör mal, das ist speziell für dich gemacht und ich bin das gewesen, nicht irgendein Spam. So, und dann kannst du natürlich bei Loom sehen, ob derjenige sich's angeguckt hat. Meine Erfahrung ist 50-60% innerhalb von 24 Stunden. Die anderen 20-30% dauern dann 48, vielleicht auch 72 Stunden und einen gewissen Anteil kriegst du nie. Also damit kannst du Leute wieder zum Leben erwecken, Kontakte, ne? Und genauso mache ich es bei Angeboten. Ich schicke niemals Angebote als PDF raus. Ich habe mit vielen Vertrieblern gesprochen, ich habe mit Leuten vom Einkauf gesprochen. Wie läuft das denn so ab, wenn bei einem mittelständischen Unternehmen im Buying Center oder beim Einkauf selber ein Angebot ankommt? Naja, wir öffnen das PDF und scrollen nach rechts unten. Super. Jetzt überleg mal, wenn du ein Angebot geschrieben hast, 10 Seiten, mit einem, wie heißt das so schön, erklärungsbedürftigen Produkt. Das ist bei uns ganz stark so, weil bei uns ist eine Mischung aus sehr, sehr viel Beratung, Betreuung, Schulung und natürlich eine Einrichtung eines Studios. Und dann sitzt einer im Einkauf, der hat null Ahnung von dem Thema, ist ja auch nicht sein Job. Der war vorher nie dabei. Der weiß gar nicht, worüber wir gesprochen haben. Oder das Gleiche kann auch sein, der Geschäftsführer soll es absegnen und seine Fachleute haben das ganze Thema besprochen. Der hatte die ganzen Infos nicht. Dann sagt er, was hier, 45.000 Euro, sind die bekloppt? Niemals. Also der Wert ist gar nicht vermittelt. Ja, und dann, klar, dann sagen Vertriebler, dann musst du gucken, dass du die rankriegst, bla bla bla. Ich habe für mich festgestellt und einige Kunden von uns setzen es auch um, nimm das Ganze als Video auf. Ich mache eine kleine PowerPoint-Präsentation, wo ich das Konzept erkläre, wo ich den zeige, so ungefähr sieht ihr Studio später aus, die Betreuung über so und so viele Monate sieht so aus und so weiter und so fort. Und dann erkläre ich am Ende nochmal das Angebot, das PDF und referenziere immer bei den einzelnen Posten auf die Sachen, die ich vorher erklärt habe. Hier ist Posten XY, hatte ich ja eben im Video erklärt, das heißt das und das und das. Die Videos sind im Schnitt 15 bis 20 Minuten lang und dann schicke ich das halt an alle beteiligten Parteien raus und ich sehe ja auch bei Loom, wie oft das angeguckt wurde. Und das sind manchmal 20, 30 Mal, wenn diese Videos angeguckt, dann siehst du, wie viele Leute da Entscheidungsgewalt im Unternehmen haben. Einwände wirklich minimal mittlerweile. Abschlussquote hat sich auch definitiv verdoppelt, also locker verdoppelt. Und ich habe diese Diskussion nicht mehr. Was soll denn das und was soll denn das? Klar, jeder will noch handeln, logisch, aber es ist nicht mehr dieses Grundproblem im Verständnis. Von daher sehr effektive Methode.
Ja, also lass uns mal genau in diesem Vertriebsthema bleiben, auch wenn ich jetzt vorher irgendwie von interner Kommunikation geredet habe, aber ich glaube, da ist alles auserzählt. Da wollen Leute, also Menschen wollen Menschen sehen und nicht im Schlafanzug, sondern irgendwie auch in einem guten Environment. Aber jetzt hast du...
Es gibt ja noch viele andere Formate für interne Kommunikation. Also Entschuldigung, können wir auch gleich noch darüber sprechen, weil es gibt natürlich noch andere Formate als nur ein Videocall. Aber lass uns ruhig weiter
mal machen. Ja, lass uns mal kurz bei Vertrieb bleiben, damit wir nicht immer so hin und her springen. Jetzt hast du gerade Loom erzählt, sehr spannend. Wie sieht's oder wie sind deine Erfahrungen bei der Kommunikation meinetwegen über LinkedIn? Also da kenne ich ja auch ein paar Vertriebler, die mir jetzt nicht immer so Erstkontakte, eine Direct-Message schicken als Text, sondern wirklich eine Videobotschaft, was bei mir erstmal auslöst, okay, der hat sich mehr Mühe gegeben, also ist meine erste Assoziation. Wenn ich dann manchmal in die Videos reingucke, denke ich, pff, ja, vielleicht auch nicht richtig Mühe, sondern eher AI, weil das schon irgendwie, man merkt ja irgendwie, dass es auswechselbar und nicht authentisch ist. Wie ist denn deine Erfahrung bei LinkedIn gerade? Weil viele, glaube ich, die zuhören, eben in LinkedIn auch aktiv sind.
Ich bekomme das auch. Ich klicke es eigentlich sofort weg. Also 99% der Fälle klicke ich es weg. Ich weiß von zwei Anbietern mittlerweile, die das vollautomatisiert mit KI nämlich möglich machen. Und ich habe mir mal 2, 3 von den Videos angeguckt, wo jemand über Kaltakquise mich akquirieren wollte, und du hast ziemlich schnell gesehen, wie du schon beschrieben hast, dass das mit KI gemacht wurde. Und wie gesagt, ich weiß von den Plattformen, ich hatte mit dem Gründer einer der Plattformen sogar mal zu tun, die wollten mit uns kooperieren, aber ich finde es für mich persönlich nicht in Ordnung, mir gefällt das nicht, deshalb war ich da nicht so begeistert von. Ich weiß, es funktioniert bei manchen Leuten, ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage. Ich denke mal, die junge Generation ist da was offener. Wenn ich bei Unternehmen bin und wir halten ja zum Start immer einen Kick-Off-Workshop, da kommen so Themen LinkedIn und Video sehr oft auf. Ich behaupte mal aus meiner Erinnerung, dass 100% der Entscheider sagen, sie gucken sich diese Videos nicht an, sie möchten so nicht kontaktiert werden. Weil es halt so klassisch Kaltakquise und mit relativ, also man suggeriert, ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wie du schon sagtest, aber diejenigen, die sich die Videos angeguckt haben, sagten dann, das ist dann so austauschbares Blabla, wo du merkst, die haben das entweder mit KI gemacht, geht ja, oder die haben es einfach so runtergerattert, sich gar nicht mit mir beschäftigt. Also ich persönlich, und wie gesagt, aus meiner Erfahrung, würde im Erstkontakt davon absehen, ich würde anders den Kontakt herstellen, anders eine Beziehung aufbauen, wie auch empfohlen wird, über Kommentare und dann über Kommentare ins Gespräch kommt, dass man auch weiß, die Person hat sich wirklich mit mir beschäftigt, ne? Also das ist ja ganz wichtig. Und dann mal eine Videobotschaft schicken, okay, macht mit Sicherheit Sinn. Meine Erfahrung ist aber auch da wieder, ich schicke ja manchmal auch an Kunden Videobotschaften per LinkedIn, allerdings dann halt den Loom-Link, die werden viel weniger angeguckt, als wenn ich die per E-Mail rausschicke.
Okay, das ist schon mal ein schöner Hinweis. Ich glaube, da ist aber noch eine Unterscheidung dabei, vielleicht so, also ob du wirklich kalt akquirierst über LinkedIn, also es noch gar keine Verbindung gibt, oder du schon verbunden warst. Und ich glaube so schon, dass wenn man nicht AI benutzt, sondern sich wirklich Mühe gibt, so ein bisschen was über die Menschen weiß, mit denen man da zu tun hat, es vielleicht sogar schon mal einen Kontakt gab. Also wenn ich dir zum Beispiel wir kennen uns auch nicht sehr intensiv, aber wenn ich dir eine Videobotschaft schicken würde und ich würde über irgendein Thema reden, was dich vielleicht auch triggert, dann glaube ich schon, dass du das angucken würdest. Also es geht auch ein bisschen darum, welche Beziehung vorher da war und ob man dieses Quäntchen AI irgendwie, ob man das ausblenden kann. Und die Leute merken sehr schnell und sehr gut, ey, da ist jetzt irgendwie das authentisch oder da ist AI drin. Deswegen glaube ich, also selbst wenn man jetzt irgendwie 30 Sekunden mehr braucht für ein Video, weil man sich nochmal verspricht oder so vielleicht eine Minute, kann sich das durchaus lohnen, je nachdem, welches Ziel man hat. Aber das Loom-Ding ist natürlich eine Sache, die ich zumindest mal ausprobieren werde. Hast du noch ein paar Vertriebstipps, die aus der Videokommunikation oder Audiokommunikation kommen?
Also vielleicht noch eins zum Thema Video, das ist aber eher für ja, größere Unternehmen sinnvoll, beziehungsweise halt auch aufgrund des technischen Aufwands. Man kann es natürlich auch im Kleinen machen, und zwar ist das gerade, wenn man Kunden akquirieren möchte oder begeistern möchte, die nicht um die Ecke sitzen, dass man live in dem Videocall Produkte vorführt. Das geht mittlerweile ziemlich gut. Es gibt sogenannte PTZ-Kameras. Das sind Kameras, die kann ich mit einer Fernbedienung oder über eine Software steuern. Also links, rechts, hoch, runter, rein und raus zoomen. Und wenn ich sowas, das geht auch im Homeoffice. Ich meine, so eine Kamera kriegst du für 200 Euro. Die kann ich auch als zweite Webcam zum Beispiel in Zoom einbinden. Da gibt es die Funktion zweite Kamera. Da kann man auch einen Shortcut nutzen, dass man halt nicht irgendwie wild rumklickt, sondern mit einem Tastaturkommando zack die zweite Kamera öffnet. Und dann kann man halt live ein Produkt vorführen. Ne? Anstatt jetzt irgendwie, ich habe ja auch viel mit Vertriebsabteilungen zu tun, die bisher dann immer hingegangen sind, irgendwelche PDFs geöffnet haben und mit Bildschirmteilen dann am PDF erklärt haben, wie das Produkt ist. Naja, wenn du das physisch da hast und sagst, Herr Meier, gucken Sie mal, ich schalte mal gerade auf die andere Kamera, die ist von oben auf meinen Schreibtisch, jetzt zeige ich Ihnen mal hier das Handy, wie das so ist im Detail. Du musst ja keine riesen Show draus machen. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn du den Leuten sagst, ich schicke Ihnen da mal ein Prospekt oder sowas. Ne? Und je größer das Produkt, desto spannender ist es. Wir sind jetzt gerade mit Maschinenbauunternehmen im Kontakt, die das wirklich für ihre großen Maschinen einsetzen wollen. Wir haben ein ganz spannendes Konzept oder ein spannendes Projekt gehabt, nicht Konzept. Es ist sehr groß, und zwar ist das die Firma Pollmeier. Das ist das größte Hartholzsägewerk Europas. Die haben 4 oder 5 Standorte, die machen Buchenrohlinge und Buchenprodukte für die Möbelindustrie international. Und die haben von uns ein Studio, mit dem sie, die haben die Überwachungskameras in ihren ganzen Sägewerken, also zum Überwachen der Geräte, Menschen sieht man da keine Sorge. Und die können sie über ein Webinterface ansteuern. Und das haben wir eingebunden in das Studio. Das heißt, die können bei internationalen Vertriebsgesprächen, können die zum Beispiel ihren Kunden in Fernost sagen, gucken Sie mal hier, das hier ist hier unser Sägewerk XY. Ich zeige Ihnen mal die einzelnen Bereiche, damit die sehen, was für eine Qualität wir liefern. Na, das ist natürlich jetzt das ganz große Projekt, aber mal als Beispiel, wie man Produkte schon im Erstgespräch erlebbar machen kann. Das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber jedem Telefonat. Also jeder Vertrieb, bei dem man sagt, ein Telefonat ist viel effektiver. Wenn er richtig gut ist und jemand ist bei einem Videocall schlecht, definitiv. Aber wie du schon eben auch anfangs gesagt hast, es passiert bei einem Video unterschwellig innerhalb von Millisekunden so wahnsinnig viel. Ja, also so viele Informationen und so viele Wertbotschaften werden innerhalb von wenigen Sekunden übertragen bei Video. Das kriegst du auf der Tonspur so gar nicht hin.
Ein ganz, ganz guter Hinweis, also gerade so diese Werthinweise oder diese Wertwahrnehmung. Also ich hatte irgendwie, als wir unser Studio damals das erste Mal eingerichtet hatten, schon das Gefühl, dass man es auch übertreiben kann. Also wir haben uns unglaublich viel Mühe gegeben, alles Hochglanz zu machen mit OBS, also so eine Verwaltungssoftware, so einen richtigen Schnitt hinzukriegen. Haben damals noch in dem Bereich ja virtuelle Welten irgendwie gearbeitet, haben probiert, das zu inszenieren. Und wenn ich dann gesehen habe, wer unser Gegenüber war, und da sieht man ja dann auch oftmals das Hintergrundbild und das Setup, genau was wir vorhin besprochen haben, dann hatte ich so das Gefühl, okay, das ist jetzt völlig überdimensioniert. Also wenn ich jetzt einen Supertanker verkaufen will für 1 Milliarde, dann hätte das vielleicht genau den richtigen Effekt gehabt. Aber ich hatte so das Gefühl, das Setup, was wir da gebaut haben, das ist für manche Produktangebote oder Dienstleistungsangebote einfach drüber, wo die Assoziation ist so gleich, okay, kann ich mir sowieso nicht leisten. Und das will man ja gar nicht in dem Moment. Wo ist so ein Mittelmaß oder wie gehst du daran, damit du diesen Punkt eben nicht hast, dass die Leute sagen, oh, das ist mir zu perfekt oder zu teuer irgendwie und sie gleich in so ein Framing reindrückst?
Reklame.
Sag mal, hast du vielleicht Lust, eine andere Konferenzform mal zu erleben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil dir auf normalen Konferenzen vielleicht deine Perspektive fehlt und die Möglichkeit fehlt, deine Probleme in irgendeiner Form zu lösen? Dann guck dir doch einfach mal unsere Mitmachkonferenz, die SEO CampX Extreme, an, die am 28. und 29. April in Berlin stattfindet. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sehr persönlich, sehr intim und nur mit SEO-Experten bestückt, die echt Ahnung und Erfahrung haben und ihr Wissen gerne auf Augenhöhe teilen. Wissen auf Augenhöhe teilen heißt, auch du musst eine Session einreichen. Jeder Teilnehmer macht eine Session und trägt damit zur Kommunikation bei. Also wenn du da Bock drauf hast und mal etwas anderes erleben willst, dann komm am 28. und 29. April nach Berlin und melde dich an für die SEO CampX Extreme. Wir sehen uns. Tschüss.
Reklame Ende.
Es kommt natürlich immer sehr, sehr stark auf das Unternehmen oder den Unternehmer und die Unternehmerin an. Also wie gesagt, ich habe hauptsächlich mit gehobenem Mittelstand mittlerweile zu tun. Und da ist genau der Effekt, den du beschrieben hast, eigentlich das, wo sie hinwollen. Nicht Perfektion, also nicht missverstehen. Ich hatte gerade ein total spannendes Erlebnis mit einem neuen Kunden, ein internationales Unternehmen aus den USA. Und der Geschäftsführer der deutschen Niederlassung sagte, pass auf, wir wollen authentische, nahbare Videos unseres Unternehmens hier in Europa. Hier sind die Videos, die Amerikaner machen, die sind perfekt, wie Hollywood, so wollen wir nicht, die sind zu sehr hochglanz. Ne? Also das zeigt ganz gut, dass da ein Umdenken auch ist, also nicht zu übertrieben, ne? Was ich eben erzählt hatte, diese Studios in den Unternehmen, das sind riesen TV-Studios, also jetzt nicht wie bei RTL, aber wir reden hier von 60, 80, 100 Quadratmeter große Räume, riesen Greenscreens, da kannst du mega Shows fahren, da fühlen die Leute sich natürlich nicht abgeholt, weil das alles völlig over the top ist. Aber eine gute Bild- und Tonqualität, also sag mal viele, viele Stufen über dem, was der Standard ist vom heimischen oder vom Büroschreibtisch, das macht schon einen Unterschied. Auch ein schönes Beispiel ist wieder, das zitiere ich immer gerne, die Firma Pollmeier wieder, die haben auch von uns ein paar Video-Sales-Plätze bekommen mit der Technik, die ich eben beschrieben habe. Podcast-Mikrofon, gute Webcam, noch ein Elgato Stream Deck, um die ganzen Key-Commands wie Bildschirm teilen und sofort ausführen zu können. Und am Tag nach der Einrichtung, wir waren eine ganze Woche bei denen, am ersten Tag haben wir denen die Videosales-Plätze eingerichtet, dann das Studio und am nächsten Morgen bin ich hin zu den Kollegen da vom Vertrieb und sag, und wie war's? Ja, ich hatte, der Jüngere meinte dann so, ja, ich hatte gerade die ersten zwei Videocalls, einmal Bestandskunde, einmal Neukunde. Das war so geil. Der Neukunde, ich musste jetzt nicht irgendwie so Icebreaker-Fragen stellen und so ein bisschen so Smalltalk. Der sagte nur, hallo, begrüße mich und saß da mit fast offenem Mund und sagte, wie machen Sie das? Wie kriegen Sie diese Qualität denn? Das ist ja der Hammer. Und der Bestandskunde danach auch völlig platt. Und wir reden nicht von High-End-Studio. Der saß in seinem Büro, der hat einen schönen Hintergrund, weil die Büros schon eingerichtet sind. Und das Schöne fand ich, das hat an dem Tag zum ersten Mal ein Kunden gesagt, und das kam wohl auch öfters, der Bestandskunde sagte, ich finde es toll, dass ihr jetzt so mit uns kommuniziert, das zeigt eure Wertschätzung uns gegenüber. Und da siehst du schon mal, das wird schon wahrgenommen. Hätte der jetzt in einem TV-Studio gestanden mit 5 Kameras, hätte der Kunde sich wahrscheinlich gedacht, hast du sie noch alle. Aber das war halt genau für dieses Gespräch, ist das passend. So, und bei anderen Formaten, wenn die zum Beispiel Livestreaming machen oder Videos aufnehmen, da haben die ihr kleines Studio. Ist auch nur ein 20 Quadratmeter Raum, ist auch kein Riesending. Also dieses Over-the-Top, dieses Technik-Spiel mit einer Technik, die alles killt, also da bin ich auch absoluter Gegner von. Es muss dienlich sein, es muss noch authentisch sein. Das Wort ist ja auch totgetreten bis zum geht nicht mehr, aber es sollte schon noch das Gefühl haben, die stehen jetzt nicht 3 Stufen über mir und gucken auf mich herab. Und das ist nicht wahnsinnig schwer, also wirklich nicht. Und es ist auch preislich nicht unbedingt in Sphären, die sich keiner leisten kann.
Das ist ungefähr so, denke ich immer, wie bei einer Spiegelreflexkamera. Da ist auch das super teure Modell für 10.000 Euro vielleicht überhaupt nicht wichtig, weil das, was auf dem Bild drauf ist und die Kreation, die man in dem Bild stattfinden lässt, das ist eigentlich die Magie und nicht die 10.000 Euro Kamera. Wenn du halt das alles nicht beachtest, was man beachten sollte, dann kommt da auch nur ein Bild raus und da macht das überhaupt wenig Sinn, in die Richtung zu galoppieren. So, jetzt lass uns mal nach einer halben Stunde, da waren jetzt unglaublich viele spannende Sachen mit bei und ich bin selbst begeistert und werde gleich, also gerade mit Loom werde ich gleich mal anfangen loszutesten, fand ich sehr cool. Aber lass uns jetzt mal diesen Übertrag machen. Jetzt haben wir ja sehr viele individuelle Formate gehabt, das heißt so 1:1 zum Kunden im Vertrieb. Wie kann ich jetzt mein Content-Marketing oder mein Marketing damit anreichern? Also wie kriege ich jetzt Formate transportiert, die ich meinetwegen auf meinen Content-Pieces irgendwie als Video anreichern kann, um damit eine höhere Verweildauer auf den Seiten zu haben, eine höhere Identifikation zu den Seiten zu haben, wie du das bei den Produkten gesagt hast, einfach nicht in Textsachen erklären, sondern wirklich nochmal im Video erklären, um es plastischer zu machen. Wie kriege ich in so einem Studio, was du denn da baust, jetzt diese Überleitung zu Content hin, um da auch skaliert arbeiten zu können?
Also ich finde, das beste Format überhaupt, um Content zu produzieren, das mache ich zum Teil auch so. Ich sage deswegen zum Teil, weil wir sind eine kleine Firma, bei uns ist die Manpower nicht da, dass wir das komplett ausrollen. Aber wir haben immer mehr Unternehmen, die damit jetzt auch loslegen. Das beste Format für das Thema ist ein Podcast-Videocast. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wenn ich top-down mit Video anfange, kann ich alle anderen Content-Pieces, die ich brauche, daraus machen. Also als Beispiel bei mir ist es so, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann genauso wie das beide jetzt machen, bin ich in Riverside. Das heißt, Riverside erstellt mir automatisch nach einer Vorlage, die ich einmal anlege, ein 16:9 Video, was ich für YouTube nehmen kann. Da muss ich auch fast gar nichts mehr machen. Der haut mir hinten dran mein Outro. Intro habe ich keins, ich lasse das immer so, könnte ich aber auch davor automatisch setzen lassen. Der erstellt mir eine Transkription und er erstellt mir 10 9:16 Shortclips, die ich auch für Instagram, für TikTok oder was auch immer nutzen könnte, um meinen Podcast zu bewerben. So, jetzt liegt es ja an mir, wie gestalte ich den Podcast? Mache ich das, wie wir es beide jetzt auch machen, im Gespräch, wie es bei mir auch der Fall ist? Oder ich habe als Unternehmen einen informativen Podcast oder ich nehme mir als Solopreneur, mittelständische Firma, jede Woche ein Thema vor, was ich erkläre, worüber ich referiere und dann kann ich hingehen, kann die Shorts automatisch erstellen lassen, natürlich noch anpassen, habe mein YouTube-Video dazu und nehme die Transkription und jag die, das habe ich mittlerweile bei mir auch umgesetzt, jag die in ChatGPT oder eine ähnliche KI, die ich vorher natürlich mit, also bei mir sind es wirklich tausende von Seiten mit Publikationen von mir. Ich habe früher Fachartikel geschrieben, Fachskripte und so weiter und so fort. Alle meine LinkedIn-Beiträge habe ich da reingefüttert, damit die KI weiß, wie schreibt der Typ, ne? Was hat er auch an fachlichem Know-how drauf. Dann jage ich durch meinen Master-GPT, wie ich den nenne, die Transkription rein. Der fragt als erstes, welche Podcast-Folge ist das? Dann sage ich die Nummer. Okay, hast du Infos zu dem Gast? Ja, der Gast heißt so und so. Hier ist die Webseite, scan die Webseite, hol die Informationen. Dann schreibt er mir die Shownotes für den Podcast. Er schreibt mir einen Vorschlag für Keywords. Er schreibt mir einen Vorschlag für LinkedIn-Beiträge. Er schreibt mir einen Vorschlag für Newsletter. Also nicht alles in einem, sondern immer nacheinander, dass ich immer noch sagen kann, änder das, änder das. Das heißt, da habe ich diese ganze textliche Seite. Ich kann einen Blog draus machen. Ne, gibt entweder mit ChatGPT oder es gibt die Plattform Video to Blog. Die zieht sich automatisch die YouTube-Videos von deinem Kanal und schreibt Blogartikel. So, das heißt, ich kann da alles, was ich nachher brauche, draus ziehen. Auch hier wieder der Hinweis, aber dem muss ich ja mit Sicherheit nicht sagen und denen, die zuhören, hoffentlich auch nicht. Natürlich nicht eins zu eins übernehmen. Bitte, auch wenn die KI eigentlich wissen sollte, wie ich schreibe. Sie schreibt manchmal ganz schönen Scheiß, muss man auch sagen. Nicht inhaltlich, aber von der Formulierung. Ich gehe über alles, bis auf die Shownotes nochmal drüber. Bei den Shownotes ist es so, ich habe ganz viele von den Leuten, die mir zu erkennen gegeben haben, dass sie meinen Podcast hören, gefragt, na, wie sieht's denn aus? Und die sagen, ich gucke da kurz drüber, um zu wissen, worum geht's grob, interessiert's mich. Da muss ich jetzt kein Shishi machen und Marketing, bla bla und sonst was. Deshalb die Shownotes lasse ich außen vor. LinkedIn ist auch nur eine kurze Ankündigung und Newsletter, da gehe ich nochmal drüber, dass es nach mir klingt. Aber ich kann halt, ne, einmal eine Aufnahme, eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde, habe ich für eine ganze Woche, wenn ich will, das kenne ich von anderen, die es so machen, beispielsweise Content für alle möglichen Kanäle. Und das ist, wenn man natürlich in der Lage ist, einen Podcast aufzunehmen, eine Stunde oder 45 Minuten, ist das die beste Arbeitsweise. Ich kenne Leute, die sagen, ich bin Schreibdenker, ich muss erstmal schreiben, dann nehme ich das Skript, mache daraus einen Videocast und erstelle dann daraus meinen Podcast. Geht natürlich auch, ich finde es viel aufwendiger.
Also diese Podcast-Sicht ist ja die verbreitetste und ist auch völlig eingängig. Ich denke mir immer nur, erstmal muss es ja Leute geben, die im Unternehmen jetzt meinetwegen, also für Solopreneure ist das sehr einleuchtend, aber in Unternehmen muss man ja erstmal Leute finden, die überhaupt bereit sind, sich vor die Kamera zu setzen und dann auch noch irgendwelche Formate auszuliefern, die alle sehen können. Ist ja nochmal noch was anderes, wenn ich jetzt hier so ein One-to-One mache oder One-to-All faktisch mache. Da muss ich erstmal einen finden, das ist schon schwierig. Und meine Herangehensweise ist eigentlich eher so eine andere Denke, dass ich jetzt nicht sage, obwohl ich ja auch Podcasts mache und völlig neuen Content, wie du das gesagt hast, jetzt mit einer URL, die direkt für den Podcast da ist, die direkt für die Ausgabe steht, dass ich das mache. Aber meine Herangehensweise ist in manchen Teilen anders, weil ich eben probiere, über das Audioformat die Sachen, die ich an Zielseiten schon habe, nehmen wir jetzt mal das einfachste Beispiel, ein Glossar, wo ich vielleicht gut rankende Inhalte schon habe, die ich aber noch anreichern will, wo ich noch einfach multimedial noch ein bisschen was erweitern will, dass ich nicht vom Podcast oder vom Videocast aus denke, sondern von diesem Content Piece und dann sage, ich mache nochmal einen Videocast raus, um da das Thema anzureichern. Findet das in deiner Welt auch statt oder ist das immer eigentlich nur Podcast, Videocast bezogen?
Also das ist ja nur ein Beispiel. So mache ich es jetzt. Ja. Wie gesagt, bei mir ist der Zeit ein limitierender Faktor, deswegen ist das meine Arbeitsweise. Andersrum, wir waren gestern witzigerweise bei einem großen mittelständischen Unternehmen aus dem Werkzeugmaschinenbau und hatten dann auch mal einen Workshop mit den verschiedenen Marketingabteilungen. Da war genau das Thema, dass sie gesagt haben, okay, wir haben genau die Situation, wir haben wahnsinnig viele Fachartikel, auch auf den Webseiten, die können wir ja schon mal quasi vertonen, also jetzt nicht mit einer KI, sondern wirklich mit Menschen, die darüber nochmal referieren als Podcast oder Videocast. Und genauso haben wir natürlich auch klassische Social-Media-Inhalte, also gerade wenn es ums Employer-Branding oder Recruiting geht, dann nehmen sie natürlich irgendwo im Unternehmen auf, wenn sie Azubis suchen, dann interviewen sie ihre Azubis. Und auf der anderen Seite haben sie aber jetzt auch geplant, in Zukunft das in eine Arbeitsweise einführen, wie ich es eben beschrieben habe, um halt neue Formate und neue Inhalte zu generieren. Also ich bin überzeugt davon, dass nur eine Sache alleine auf Dauer nicht so zielführend ist, wie wenn du mehrere machst. Natürlich immer eine Frage der Manpower. Und was die Situation, Leute vor die Kamera zu bringen, betrifft, ja, das ist witzigerweise eine der häufigsten Fragen, die mir auch bei LinkedIn gestellt werden, wenn ich mit Leuten in Kontakt bin. Wie machst du das? Wie kriegst du es hin? biete den Leuten im Unternehmen, biete deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern erstmal die Plattform und die Möglichkeit, dass sie was machen können, bevor du diese Gedanken machst und da Ängste vielleicht schürst oder hast, als Entscheider meistens ja, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Also wir haben bis jetzt bei jedem Unternehmen, ich nenne es immer so die ungeschliffenen Rohdiamanten, die Hidden Champions im Unternehmen, Menschen entdeckt, also nicht wir, sondern die haben sich selber zu erkennen gegeben, die so einen Spaß daran hatten, Videos zu produzieren oder Podcasts, da hat keiner dran gedacht. Also es ist immer so, wenn wir dann so einen Kick-Off-Workshop machen, dann heißt es, ja, den können wir noch mit reinnehmen, der passt da gut, der hat da bestimmt Bock drauf. Heißt aber nicht, dass sie das am Ende auch machen und manchmal sitzen da völlig unscheinbare Menschen, unscheinbar im Sinne von, die sagen nicht viel im Workshop, hatte keiner auf dem Schirm. Und die rocken dann zum Beispiel in 2 Monaten alle Sicherheitsvideos runter, wie wir das auch bei einem Unternehmen erlebt haben. Das war eine Werkstudentin, die hatte so einen Bock, in dem Studio zu arbeiten. Das ist genauso wie bei mir, so ein Selbstfahrerstudio, die schaltet selber die Kameras um und. Die hat da so einen Bock drauf gehabt, so einen Zugang, kein Mensch hatte die auf dem Schirm dafür. Die hat alle Sicherheitsanweisungen, die vorher als PowerPoint und PDF vorlagen, hat sie als Videos produziert. In 2 Monaten, völlig alleine autark. Also ich würde den Leuten schon mehr zutrauen im Unternehmen, als man denkt. Und das Wichtige ist ihnen erstmal die Möglichkeit geben, dass sie das machen können. Also zu sagen, wir hatten jetzt da Lust drauf, wenn keiner das jemals ausprobiert hat, ist natürlich eine schwierige Situation.
Also was ich immer auch als Argument noch höre, ist, dass man sich ja so abhängig von bestimmten Charakteren macht, gerade in Unternehmen. Weil wenn jemand da wirklich aktiv ist und so jetzt Gesicht der Firma wird, dann schafft das natürlich, würde man denken, auf der einen Seite natürlich Loyalität auch, weil man ja ein bisschen stolz darauf ist, vielleicht als Mitarbeiter auch Gesicht der Firma zu sein. Klar, kann man denn vielleicht irgendwann in den nächsten Gehaltsverhandlungen auch mal vielleicht eine Schippe draufsetzen, wenn man das ist. Das ist ja eigentlich relativ pfiffig, aber bei den Chefs höre ich oft, dass die sagen, oh ja, aber wir machen uns denn so abhängig von diesem Gesicht irgendwie und das wollen wir nicht. Das hat dann weniger was mit Geld zu tun, sondern von dieser wirklich physischen Abhängigkeit diesem Gesicht gegenüber. Wie gehst du denn damit um? Das wird ja bei dir auch Thema sein, oder?
Definitiv, also bei mir persönlich halt jetzt nicht, aber ja, ich bin ja
freust, meine ich.
Genau, aber es ist ja noch, ich bin ja noch in diesem Community Conference, ehemals Corporate Influencer Forum von der Petra, und da sind ja sehr viele Corporate Influencer, die genau das Thema haben. Und ich habe bis jetzt, vielleicht habe ich es nicht auf dem Schirm, aber wenn es höchstens 2 waren, aber ansonsten habe ich noch keinen kennengelernt, für den von sich aus ein Thema war, sein Unternehmen zu verlassen, weil er jetzt meinte, ich bin jetzt hier, sag ich mal, übertrieben ein Star. Im Gegenteil, die Loyalität zum Unternehmen hat sich bei denen, die zu Corporate Influencern wurden, ob es bewusst war oder unbewusst, die hat sich so verstärkt, also diese Angst festhalten zu müssen an der Mitarbeiterin und Mitarbeiter und die Angst, dass man jetzt abhängig ist von denen, habe ich da noch nie erlebt. Also im Gegenteil, die Mitarbeiter und Mitarbeiter, wenn sie, das ist der Punkt, wenn sie die Wertschätzung bekamen, ich kenne Menschen, die für große bekannte deutsche Unternehmen inoffiziell Corporate Influencer sind, weil sie einfach von sich aus bei LinkedIn sichtbar geworden sind und über ihr Unternehmen sprechen, die keinen Rückhalt oder kaum Rückhalt von Unternehmen kriegen, ja, dann wundert es mich auch nicht, wenn die Person irgendwann geht und ihre Followerschaft dann mitnimmt. Das hat immer sehr viel auch damit zu tun, wie wird es wertgeschätzt und werden die Leute im Unternehmen auch entsprechend unterstützt. Also ich habe auch Situationen erlebt, wo es dann hieß, was brauchst du noch hier, um das Studio zu erweitern oder brauchst du noch ein Podcast-Setup, damit du dich noch mehr austoben kannst. Wenn da die Wertschätzung da ist, muss ich mir als Geschäftsführer, als Führungspersönlichkeit keine Gedanken machen, dass dadurch die Abhängigkeit entsteht, von der wir als Unternehmen vielleicht einen Nachteil irgendwann haben. Also ich habe es, wie gesagt, bisher noch nicht erlebt.
Nee, ich glaube, am Ende ist das, glaube ich, eher sogar ein Vorteil. Aber das ist halt so ein Argument, was ich immer so höre. Lass uns mal nochmal eine Ebene weitergehen. Jetzt haben wir ja dieses Setup, was du beschrieben hast, also die klassische Studiosituation. Ne? Wenn du das jetzt so ein bisschen auflockern willst und ein bisschen breiter machen willst, dann kommst du ja zwangsläufig zu irgendwelchen authentischen Formaten. Also indem man meinetwegen ein Video aufmacht, wo man mal zeigt, wie dieses Studio angelegt ist. Dass man mal eine Kamera nimmt und dann in die Fabrik geht oder in die Produktionsräume oder einfach mal aus dem Leben filmt, also ein bisschen die Authentizitätsglocke darüber setzt, dann kann ja das, was du sehr professionell gestaltet hast, schon dann so kippen, wenn die plötzlich dann losgehen mit ihrem Handy und jetzt irgendwie für TikTok ein Video machen. Wie, also gibt's bei dir überhaupt die Denke, dieses Format zu halten, was du im Studio angefangen hast? oder ist es eigentlich egal, weil es ja denn authentisch ist? Oder wie würdest du mit diesem Gap umgehen?
Also ich glaube, dieser Gap ist gar nicht so groß, weil das Erste, was wir unseren Kunden eigentlich immer in den Workshops am Anfang sagen, ist, hey, denkt hier nicht im Fernsehen. Also guckt euch Formate und Ideen ab, aber ey, ihr müsst nicht perfekt sein. Oder andersrum, bitte seid nicht zu perfekt. Also ich bin überhaupt kein Fan von Teleprompter. Also ich mag die Dinger null, weil wenn man richtig gut vor der Kamera ist, dann kann man Teleprompter benutzen und keiner merkt's. Aber wenn du nicht gut vor der Kamera bist und du liest einen Teleprompter ab, dann ist es halt auch scheiße. Also es ist halt, weißt du, dann gibt's andere Methoden. Methode ist, du hast zwei Kameras, du hast irgendwo einen Bildschirm, wo dein Text drauf ist, am besten auch nur Stichworte. Dieses komplette Vorformulieren klappt meistens auch nicht, weil die Leute dann festgefahren sind. Und dann guckst du in Kamera 1 rein, sagst die ersten drei Sätze, wenn du dich verhaspelt hast, guckst du in Kamera 2 rein und schneidest auf Kamera 2 um und fängst da wieder an, wo du dich verhaspelt hast. Dann hast du auch automatisch Dynamik. Du hast, wie man es im Fernsehen, guck dir mal die Tagesschau an, das ist ja auch nicht nur eine Kameraperspektive. Du hast die Bewegung und du hast durch dieses Umschneiden der Kameras immer die Möglichkeit, im Nachgang dann die Fehler, die du gemacht hast, rauszuschneiden. Da brauchst du keinen Teleprompter und dadurch wird es auch schon authentischer, weil du einfach frei sprichst. Und zwei Sätze mal einfach am Stück zu sprechen, ohne dich zu verhaspeln, das kriegt jeder hin. Vielleicht sind es auch dann drei oder vier, ne? Also das wird schon direkt viel authentischer, weil wenn man es vom Teleprompter abliest, das machen leider sehr, sehr viele Menschen mittlerweile, das klingt echt so hölzern, das ist nicht authentisch. Ne? Also diesen Perfektionswahn, wie man ihn wirklich in der Videoproduktion kennt, ich sage immer so Hollywood-Hochglanz, bitte nicht. Also das sagen wir unseren Kunden auch, wir machen jetzt hier keine TV-Studios in 4K für Hollywood-Hochglanz, das würde nicht funktionieren in dem Kontext. Und deswegen ist es auch kein Problem, wenn man parallel andere Formate hat. Und das haben alle unsere Kunden. Die haben alle eine Social-Media-Abteilung, weil Social-Media ist bei uns nicht der Schwerpunkt. Ne? Also sie nutzen häufig die Studios, aber dann mit dem Smartphone, weil sie halt eine Beleuchtung und einen schönen Hintergrund haben. Aber das ganze Social-Media-Thema läuft immer parallel. Genauso wie die Unternehmen meistens auch noch einen Imagefilm haben, der dann Hochglanz ist. Aber das, was wir machen, ist halt das, was du im Alltag selber umsetzen kannst, um das Unternehmen quasi nach außen hin zu öffnen und zu zeigen, hey, wir sind da, das sind wir, das sind unsere Produkte, das sind unsere Menschen. Also eine große Menge an Videocontent zu produzieren oder auch Live-Formate zu machen, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Ne, weil wenn du jedes Mal eine Agentur dafür engagierst, da wird, also selbst große Konzerne, mit denen wir das früher gemacht haben, haben irgendwann die Segel gestrichen. Also von daher, ich bin da absolut dabei. Hochkant, 9:16, Social Media, TikTok und sonst was, kann problemlos koexistieren, ist eine völlig eigene Welt und muss auch weiter bestehen, definitiv.
Lass uns mal zum Schluss noch zwei Sachen beleuchten, die in meinem Alltag immer noch so aufgetaucht sind. Einmal ist es so, die ganze Geschichte, der Chef soll vor die Kamera oder irgendein Führungspersonal, weil es irgendwie das Leuchtfeuer sein soll im Unternehmen und der soll da rangeführt werden, weil der vielleicht auch theoretisch zumindest die höchste Autorität hat. Und jetzt ist es ja schon so, dass das Friedhof der Eitelkeiten ist. Du machst dann so eine erste Videoaufzeichnung, der da drauf ist, der Chef ist ultrakritisch. Also man selbst würde sagen, nee, hast du super gemacht. Aber er selbst für seinen Imposter ist halt ultrakritisch. Und dann geht es das erste Mal raus, vielleicht in YouTube. Und dann ist es so, dass sich die Konkurrenten das erste Mal angucken und so, die als erstes natürlich auch. Viele schreiben dann einfach, obwohl es gut war, einfach irgendwelchen Hate drunter. Also diese psychologische Ebene abzufedern, bis Selbstbewusstsein entsteht zu so einem Format Video. Wie ist da deine Empfehlung, um das am besten abzufedern, wenn du nicht so ein Alpha-Tier hast, der einfach sich auf die Brust trommelt oder bei einer Frau kann ich es jetzt irgendwie nicht so bildlich machen mit der auf die Brust trommeln. Wie kriege ich dieses Selbstbewusstsein in die Leute, wenn die halt nicht intrinsisch so maximal motiviert sind?
Ja, ist halt immer die Frage, muss der Chef vor die Kamera? Also die Frage, das Format, was gerade ansteht, hat ja auch ein Ziel. Was ist das Ziel? Also wenn ich im Recruiting beispielsweise das Unternehmen zeigen möchte, da sollte der Chef schon mal vor die Kamera, weil er oder die Chefin natürlich auch fürs Unternehmen stehen, ebenso auch andere Führungskräfte. Aber wenn es um fachliche Themen geht, ich habe das ja auch schon erlebt, also fachlich jetzt nicht im Detail, aber ich sag mal eher auf oberster, erster Ebene, haben wir auch schon früher, wenn wir solche Videos produziert haben, das haben wir als Agentur sehr häufig, erlebt, dass dann der Chef meinte, er muss über das Thema referieren, weil er ist ja der Chef und das ist ja seine Firma. Aber da merkt halt auch jeder, dass es der Chef ist und nicht der Experte, der in dem Bereich fit ist. Ne? Und deswegen würde ich das schon mal gar nicht zwanghaft machen. weil es nicht authentisch rüberkommt.
Aber oft wenn wir die Situation, die Chefs ja, aber sind eigentlich nicht, ja, sind ein bisschen überfordert. Sie wissen aber, weil ihnen auch extern eingeredet wird, irgendwie, dass sie es machen müssten, dass es denn cool wäre in der heutigen Zeit. Und dann trauen die sich gezwungenermaßen daran und wollen es ja vielleicht auch lernen. Ich will denen das nicht mal absprechen, sondern wie nehmen wir die denn an die Hand, dass die nicht gleich bei dem ersten Mikro-Shitstorm da, wenn die ersten Kommentare gleich in sich zusammenbrechen und sagen, dann mach ich nie wieder.
Ich würde erstmal lange Zeit nichts veröffentlichen. Also der Klassiker ist, für jeden, der mit Video anfängt, nimm 30 Videos auf, guck dir das erste und das letzte an, schmeiß die anderen 28 weg oder nimm 40 auf, ne, aber wirklich eine große Zahl mit dem Smartphone mal zum Üben, damit du einfach mal feststellst, zwischen 1 und 30 ist eine Entwicklung. Also ich war nicht immer scheiße, ne? Also oder ich bin nicht mehr so scheiße wie früher. So, ich entwickle mich. Bei mir ist ja genauso. Mein erstes Tutorial-Video 2010. Ich finde mich ultra zum Kotzen, wenn ich mich da sehe. Ganz, ganz steif und nervös und bloß nichts falsch sprechen, viel abgelesen. Es ist mir heute völlig wurscht, was andere Leute über mich denken. Hey, das ist eure Energie, die ihr da verschwendet, meine nicht. So, und das ist halt über viel Üben gekommen, wo ich mir gesagt habe, hey, so bin ich halt, damit komme ich jetzt mal klar. Wir sind halt nicht gewohnt, unsere Stimme aufgenommen zu hören und uns in der Videoaufnahme zu sehen. Und deshalb ist auch dieses Überkritische sehr häufig dabei, weil es erstmal so ein Schock ist. Huch, so ist so, Klammer auf, scheiße, Klammer zu, sehe ich also aus. Naja, aber die anderen Leute kennen dich nur so. Und wenn sie dich mögen, dann mögen sie dich, weil du so bist. Und die Leute, die dich scheiße finden, die werden dich auch scheiße finden, wenn du dich verbiegst. Das hat nichts mit der Situation zu tun. Aber für einen selber ist ganz wichtig, damit man sich wohlfühlt, und das sieht ja jeder, ob die Person sich wohlfühlt vor der Kamera oder nicht, ist üben, üben, üben. Und das ist jetzt unabhängig vom Chef. Die Chefin, die haben natürlich noch ein bisschen mehr Druck, klar. Das kriegt man auch nicht in 5 Minuten erklärt oder in 5 Minuten abgeschafft. Aber das Geheimnis wie bei allem ist, üben, um sich sicherer zu fühlen. Ich empfehle da wirklich, aufnehmen und wegwerfen bei den Unternehmen, die wir betreuen, wenn die ihre Studios haben, dann sage ich immer, wenn Mitarbeiter sagen oder Mitarbeiterin, ich würde da gerne auch was machen, buch dir Freitag 16 Uhr das Studio, da ist garantiert keine Sau mehr in der Firma, also zumindest nicht in Deutschland. Oder je nach Unternehmen kannst du auch Freitag um 12 Uhr schon buchen, wo keiner mehr da ist, schließ die Tür ab, nimm vielleicht mit einer Kollegin, Kollegen, mit dem ich gut verstehst, dass auch mal ein bisschen geblödelt wird, haben wir auch schon erlebt. Plötzlich werden die Leute lockerweise mal ein paar Blödelvideos gemacht haben. Nimm's auf und lösch es. Aber tob dich aus, dass du dich sicher fühlst mit der Technik, mit der Kamera, ein schwarzes Loch zu gucken, ist auch nicht jedermanns Sache, das kann man alles lernen.
Oder heb's auf und, für irgendwie noch die größten Fails irgendwie, die ich mal gemacht habe, um ein bisschen Storytelling zu
machen. Oder sowas. Ne? Oder dass du nicht so verkniffen in die Kamera guckst. Ich habe zum Beispiel immer noch hier unter meinem Teleprompter einen großen Smiley hängen. Mir hat mein befreundeter Präsentationstrainer gesagt, du guckst zu ernst in deinen Videos oder wenn du Webinare machst. Sag ich, naja, also ich bin halt konzentriert und es sind ja auch fachliche Themen. Ja, keine Ahnung. Häng dir ein Pimmelbild dahin, sag ich, kann doch kein, also, er sagt aber, wenn du dann in die Kamera guckst, dann grinst du. Ich sag, nee, ich grinst dann nicht nur. Ja, also, ne, das wäre jetzt nicht so gut, ein Pimmelbild. Dann habe ich mir ein Smiley ausgedruckt und immer, wenn ich dann die Hauptkamera gucke, sehe ich ein Smiley und denke, ah, stimmt, ich sollte mal lachen. Das habe ich bei vielen Leuten schon gesehen. Na, also, so ein bisschen sich selber auch erinnern, dass man ein bisschen entspannter werden soll. Also einfach, wenn die Situation vor die Kamera zu treten nicht mehr eine völlige Aufnahmesituation für Stress, also mit Stress ist, dann sollte man erst anfangen, Videos zu veröffentlichen. Also keine Hauruck-Nummer nach dem Motto, Chef, nächste Woche Freitag, erste Video, ne? Hier Videobotschaft an die komplette Holding mit 10.000 Mitarbeitenden, würde ich nicht machen. Lass den armen Kerl, lass die arme Frau erstmal irgendwie über Monate sich an das Thema gewöhnen oder über Wochen, jeder hat ja eine andere Geschwindigkeit, und dass die sich selber damit wohlfühlen. Weil wenn du oder ich, wenn wir uns mit dem Content, den wir abliefern, selber wohlfühlen oder im Extremfall einfach sagen, ist mir scheißegal, dann tangiert mich auch nicht, was Leute schreiben. Mir ist das so völlig, also wirklich so unglaublich egal, was die Leute schreiben. Weil es ist ja nicht meine Energie, die sie da verschwenden, es ist ja ihre Energie. Ich gehe ja nicht drauf ein.
Ja, genau. So, letzte Frage, die ich noch habe jetzt hier, die, glaube ich, auch wichtig ist. Wir reden jetzt über Markenaufbau und wie man das unterstützen kann durch Videokommunikation und Videoformate oder Audioformate. Jetzt nehmen wir jetzt hier in Riverside auf und wir haben beide authentische Hintergründe, die nicht irgendwie eingeblasen sind. Das heißt, das sind dieselben Formate und Hintergründe, die dann auch in Social Media irgendwie gespielt werden. Jetzt kenne ich genug Vertriebler oder Markenmenschen, die sagen würden, Ja, wo, da sehe ich nicht einmal das Logo im Hintergrund. Du hast jetzt irgendwie kein gebrandetes Shirt an, da ist irgendwie gar nichts von unserer Marke drin. Was würdest du denn da... Ich
witzigerweise heute eins an.
Ja, aber dann sieht man es nicht.
Zufällig. So. Ja, ja, das ist so Zufall.
Was würdest du den Leuten denn empfehlen? Was ist, muss Branding damit rein? Was ist zu viel Branding?
Also ich würde ein Sendelogo schon reinpacken. Also dass man einen Zusammenhang hat. Also Sendelogo oben rechts oder links, klein, das Firmenlogo. Aber dieses übertriebene, weißt du, man sieht ein Video, dann kommt ein Intro bei YouTube zum Beispiel, da sieht man schon das Logo von der Firma und irgendwie den Titel und dann hängt da noch ein riesen Firmenlogo die ganze Zeit prominent im Bild und lenkt von der Person den Produkten im Vordergrund ab. Das sehen wir sehr häufig bei YouTube, wenn Unternehmensvideos da sind. Also ey, die Leute wissen, was für eine Firma das ist. Also wenn die bewusst sich ein Video bei YouTube angucken, am Kanal sehen sie es in der Beschreibung und wenn du oben rechts ein Sendelogo hast, sehen die das auch. Die ganze Zeit da irgendwie das Logo ins Gesicht knallen, es nervt irgendwann auch und vor allen Dingen, es lenkt halt auch ab. Das ist auch eine ganz wichtige Sache bei Hintergründen. Auch eine Sache, warum ich virtuelle Hintergründe nicht mag. Die meisten haben da einfach irgendeinen Scheiß genommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also irgendwelche Dinge, die von dir selber total ablenken. Ne? Und also das Schlimmste finde ich zum Beispiel, das erlebe ich auch regelmäßig in Calls oder in irgendwelchen Gruppencalls, wenn ich mal reingucke, dass da Leute sitzen zu Hause im Homeoffice, Greenscreen, dann haben sie irgendwie, sind häufig Solopreneure, ihr Firmenlogo ganz groß, darunter ruf mich an, ne? So wie damals die 090er Nummern. Werbung und also du guckst die Person gar nicht an, weil die ganze Zeit irgendwie, was mache ich jetzt da, was steht denn da eigentlich? Also, hey, die Leute wissen eigentlich normalerweise schon, wenn sie sich Content von dir angucken, wer du bist. Und du kannst auf anderen Wegen nochmal darauf hinweisen, wie deine Firma heißt. Aber du musst jetzt nicht im Hintergrund alles voll klatschen mit den Logos. Das ist ja auch eine Reizüberflutung. Und das Wichtigste ist immer, Video ist ja heutzutage so kurz. Also das weißt du wahrscheinlich auch noch eher als ich, wie die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile ist. Ich glaube, wir sind bei 2-3 Sekunden, also Niveau Goldfisch, wo jemand entscheidet, lese oder schaue ich weiter oder nicht. Das heißt, der Fokus sollte bei dir sein, dass die Leute dir zuhören. Das gilt auch für Webinare und andere Formate, wo zum Beispiel mit PowerPoint-Präsentationen gearbeitet wird. Man hat sich daran gewöhnt in Teams und Zoom und sonst was, weil es halt technisch nicht anders geht, dass da ein großer Bildschirm ist, wo die PowerPoint die ganze Zeit läuft, meistens noch zugekleistert mit Text ohne Ende. Und die Referierenden sind oben rechts oder unten links irgendwo im kleinen Bild zu sehen. Wo gucke ich jetzt hin? Wo gucke ich hin? Das ist ein gutes Beispiel von völliger Verwirrung der Zuschauerinnen und Zuschauer, weil gucke ich jetzt auf die Präsi und lese das, was der im extrem schlechten Fall auch noch alles vorliest? Oder ist die PowerPoint keine Ergänzung zu dem, was er sagt, sondern widerspricht sich? Oder weißt du so, Klarheit, absolute Klarheit ist da viel, viel wichtiger und das ist bei einem Video, wenn eine Person im Bild zu sehen ist, die Person ist wichtig. Nicht im Hintergrund ein Logo oder eine Spielerei oder eine PowerPoint, sondern die Person. Da ist es sinnvoller, dass man nicht parallel, sondern sequenziell, also seriell Informationen gibt. Ne? Also, dass ich umschalte, das ist ja was in unseren Studios auch immer geht, oder mit OBS zwischen, ich habe vielleicht eine Präsentation, dann zeige ich mal mich selber in einer anderen Kameraperspektive, dann gehe ich wieder auf die Präsentation, dass die Leute nur ein Thema, einen Bereich haben, auf das sie sich fokussieren und nicht irgendwie durch Logo und irgendwelche anderen Spielränzchen die ganze Zeit abgelenkt werden.
Aber so Branding Merch geht, wenn ich dich jetzt so beobachte.
Das ist echt Zufall, dass ich es heute anhabe. Normalerweise habe ich es nicht an. Natürlich geht das, klar. Ich meine, du sollst ja auch als Unternehmen dich kenntlich machen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Werkzeuge vorführst, das ist bei unseren Kunden, die so aus dem Maschinenbau oder ähnlichen Bereichen kommen, natürlich auch logisch. Wenn da jemand ein Produkt vorführt, dann hat er ein Poloshirt oder ein T-Shirt oder ein Pullover von der Firma an, wo auf der Brust das Logo ist. Ich meine, da würde die Unternehmenskommunikation und Marketing, die würden im Karree springen, wenn sie das nicht machen. Aber ich muss jetzt nicht ein 4 Meter großes Logo in den Hintergrund packen. Ne, also
sich Gedanken darüber machen, wie man es irgendwie einsetzen kann, aber nicht so präsent hat, kann man mal zusammenfassen. Eine Sache, die ist ja schnell zu beantworten, so als faktisch Schlusswort, bevor ich dann hier so die Ableitung mache. Wenn du die Formate im Studio machst, empfiehlst du stehend oder sitzend?
Immer stehend. Das ist eine ganz andere Körpersprache. Ich stehe, ja.
Genau. Also das habe ich nämlich auch festgestellt. Im Sitzen fängt man an, so schlurchhakenmäßig irgendwie so wegzuglibbern. Und man hat eine ganz andere, einen anderen Gesichtsausdruck auch und eine andere Körperspannung, wenn man steht. Das heißt, also deine Studios, die du baust, sind alle mit höhenverstellbaren Schreibtischen? Oder?
Genau. Das sind höhenverstellbare Schreibtische, auf denen die Regietechnik steht. Hinterm Schreibtisch großer 50 Zoll Fernseher, davor eine Kamera, auf der rechten Seite eine Kamera. Das heißt, jemand, der an dem Tisch steht, kann, bei mir ist es fast genauso aufgebaut, ich habe ja auch einen großen 50 Zoll Fernseher, wo jetzt die Kamera davor steht, also ich gucke in die Kamera und sehe dich dahinter. Die Personen können am Tisch stehen und können dann selbsttätig, das kann ich auch, ich habe eine zweite Kamera, können zwischen den Kameras hin und her schalten, können auf die Präsentation schalten und können halt, wenn sie auf die Hauptkamera gehen, jetzt muss ich gerade ein bisschen ins Bild so, dann können sie halt auch mit Körpersprache mehr arbeiten und können dann wieder in die Close gehen, wo man dann mehr das Gesicht sieht und dann man natürlich viel intensiver auch Botschaften rüberbringen kann. Und das funktioniert nur im Stehen. Also du sagst es schon richtig, da leucht man so komisch rum, wenn man sitzt. Ich sehe das häufig bei Videocasts, da finde ich, ist es was anderes in so einer entspannten Atmosphäre. Man fläht sich da zusammen auf Sessel, wenn es zum Format passt, ja.
Genau, wenn es so da Teil des Sets ist, ne?
Aber ich wäre im Corporate-Umfeld wäre ich vorsichtig. Also wir haben als Kunden auch Banken. Die eine Bank, den haben wir ein etwas größeres Studio, einen größeren Studioraum noch eingerichtet neben dem Regieplatz. Da haben sie erst überlegt, dann stellen wir da so zwei Sessel hin und dann kann der Vorstand da Interviews führen. Die haben die hingestellt, sich haben hingesetzt und sofort gesagt, nee. Weil du sitzt da echt, wie du so schön gesagt hast, wie ein Lurch. Ne? Du hängst da so drin, die Knie ein bisschen höher, weil die Sessel sind ja meistens hinten ein bisschen tiefer. Da ist jeder seriöse Mensch sitzt da halt irgendwie wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ne? Also man sollte gucken, was ist die Botschaft, was ist die Zielgruppe und was ist das Image des Unternehmens. Aber stehen ist eigentlich, auch im Fernsehen, wo sitzt man da groß noch? Ne? Also außer jetzt in Talkshows, aber ich meine so Nachrichten, Infosendungen stehen ja auch alle.
Wollte es nur noch mal vom Fachmann irgendwie geklärt haben. Florian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich, aber gehört natürlich zum Reputationsaufbau. Wenn bei den Leuten das jetzt so angekommen ist, dass du der Fachmann da für Studiobau bist und für Video- und Audioformate, wie erreicht man dich denn?
Am einfachsten über unsere Webseite, also corporate-studio.de. Da gibt es dann auch genügend Informationen, auch Beispiele, was wir so gemacht haben. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, über meinen Kalender bei mir einen Termin für ein Erstgespräch zu buchen.
Sehr schön. Und dann verschickst du über Loom Videos, haben wir gelernt.
Genau. Den ganzen Tag lang, 24 Stunden.
Genau. Okay, Florian, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass alle anderen Zuhörer jetzt natürlich im Format zugehört haben, aber sich immer gleichzeitig dabei gedacht haben, okay, wie kann ich diese Formate denn jetzt für mein Content-Marketing und mein Marketing einsetzen und wie kann ich meinen Markenaufbau grundsätzlich unterstützen, dass ich eben in der Suche oder auch im allgemeinen Leben als Marke mehr wahrgenommen werde, weil darum wird es, zumindest in meiner Interpretation, die nächsten Jahre und Jahrzehnte extrem stark gehen. Natürlich ein bisschen auch auf Schlagzahl, aber Schlagzahl mit diesen Formaten, die wir dann anbieten und mit den Markensignalen, die wir dann da liefern. Also ihr müsst schon, glaube ich, auch gerade wenn ihr so technisch in SEO unterwegs seid, einfach mal ein bisschen eure Gehirnrinde sprengen und einfach mal ein bisschen out of the box gucken. Dann glaube ich, dann klappt es auch in der Zukunft mit Unterscheidung zwischen Geo, SEO, Marketing, Marke. Irgendwann in einer idealen Welt sprengen wir die Silos und arbeiten alle miteinander zusammen, so wie Florian das ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben hat, eben in Richtung Studio. Wenn sich da an dem Studio alle finden, Social Media Team, einen SEO, Content-Leute und daraus geilen Scheiß bauen, mit Markenbotschaften noch. Ich glaube, das ist die Zukunft und da müssen wir alle hin. Lieben Dank, lieber Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
gerne.
Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Tschüssi.
Ja, tschüss.